Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem 1. Mosebuch, Kapitel 15, die Verse 7 bis 18. Und Gott sprach zu Abraham: Ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldäa geführt hat, auf dass ich dir dies Land gebe, um es zu besitzen. Abraham aber sprach: Herr mein Gott, woran soll ich merken, dass ich's in Besitz nehmen werde? Und er sprach zu ihm: Bringe mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine andere Taube. Und er brachte ihm dies alles und zerteilte es in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber, aber die Vögel zerteilte er nicht. Und die Raubvögel stießen hernieder auf die Stücke, aber Abraham scheuchte sie davon. Als nun die Sonne am Untergehen war, fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham, und siehe, Schrecken und große Finsternis überfiel ihn. Da sprach der Herr zu Abraham: Das sollst du wissen, dass deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem Lande, das nicht das ihre ist. Und da wird man sie zu dienen zwingen und plagen 400 Jahre. Aber ich will das Volk richten, dem sie dienen müssen, danach sollen sie ausziehen mit großem Gut. Und du sollst fahren zu deinen Vätern mit Frieden und in gutem Alter begraben werden. Sie aber sollen erst nach 4 Menschenaltern wieder hierher kommen, denn die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Als nun die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme fuhr zwischen den Stücken hin. An dem Tage schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinen Nachkommen will ich dies Land geben, von dem Strom Ägyptens an bis an den großen Strom Euphrat. Abraham befand sich in einer großen inneren Not wegen seiner Kinderlosigkeit. Und in einer nächtlichen Stunde führte Gott der Herr ihn heraus aus seinem Zelt und zeigte ihm den mit Sternen übersäten Himmel und sprach zu ihm: Sieh gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm: So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Und nun lesen wir, dass auch die Verheißung des Landes wiederholt wird, allerdings mit dem Zusatz, um es zu besitzen, um das Land zu erobern. Volk und Land gehören unbedingt zusammen. Der Umfang des Landes wird uns in Vers 18 genannt. An dem Tage schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinen Nachkommen will ich dies Land geben, von dem Strom Ägyptens an bis an den großen Strom Euphrat. Diese Grenzen erreichte Israel unter David und unter seinem Sohn Salomo. Dazu 2. Chroniker, Kapitel 9, Vers 26, da heißt es von Salomo: Und er war ein Herr über alle Könige, vom Euphrat an bis zu dem Land der Philister und bis zu der Grenze Ägyptens. Wenn nun Abraham den Herrn fragt: Herr mein Gott, woran soll ich merken, dass ich es in Besitz nehmen werde? Dann geht es hier nicht um eine zusätzliche Versicherung der Verheißung, die Abraham von Gott erhalten will. Sondern es geht vielmehr um die Frage nach dem Wann. Wann werde ich es in Besitz nehmen? Wann ist dieser Zeitpunkt gekommen? Und Gott gibt ihm auf diese Frage auch eine klare Antwort. Wir lesen in den Versen 12 bis 16 noch einmal: Als nun die Sonne am Untergehen war, fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham, und siehe, Schrecken und große Finsternis überfiel ihn. Da sprach der Herr zu Abraham: Das sollst du wissen, dass deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem Lande, das nicht das ihre ist, und da wird man sie zu dienen zwingen und plagen 400 Jahre. Aber ich will das Volk richten, dem sie dienen müssen, danach sollen sie ausziehen mit großem Gut. Und du sollst fahren zu deinen Vätern mit Frieden und in gutem Alter begraben werden, sie aber sollen erst nach 4 Menschen altern wieder hierher kommen, denn die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Sollte also ungefähr 400 Jahre dauern, bis Gott sein Volk zurückführen würde aus Ägypten in das verheißene Land Kanaan, um dieses Land dann wirklich und wahrhaft in Besitz zu nehmen. Dieses Land, das seinem Volk Israel verheißen war. Das war also eine klare Antwort, die Abraham hier von Gott erhielt, auf die Frage, noch einmal: Herr, mein Gott, woran soll ich merken, dass ich es in Besitz nehmen werde? Mit anderen Worten, wann ist dieser Zeitpunkt gekommen? Es wird also noch eine ganze Zeit dauern, du selbst wirst es nicht erleben. Du wirst heimgehen im Frieden, aber deine Nachkommen werden es erleben, und zwar erst nach 400 Jahren. Und nun ist es interessant zu lesen, dass in dieser Antwort, die Gott seinem Knecht Abraham gibt, dass in diesem Zusammenhang von einem Bund die Rede ist. Man könnte ja auf den Gedanken kommen, es ist gar nicht nötig, von einem Bund zu sprechen. Warum? Die Antwort ist dem Abraham gegeben in den Versen, die wir gerade gelesen haben, und damit reicht doch das Ganze. Aber hier wird ausdrücklich von einem Bund gesprochen, den Gott mit Abraham schließt. Ein Abkommen. Und er sprach zu ihm, Vers 9, bringe mir eine 3-jährige Kuh, eine 3-jährige Ziege, einen 3-jährigen Widder, eine Turteltaube und eine andere Taube. Und er brachte ihm dies alles und zerteilte es in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber, aber die Vögel zerteilte er nicht. Und dazu noch Vers 17, als nun die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme fuhr zwischen den Stücken hin. Gott schließt also mit Abraham einen Vertrag, einen Bund. Wenn man heute einen Vertrag abschließt, dann geht man zum Notar. Und damals gab es eben andere Sitten, andere Gepflogenheiten, und davon lesen wir hier etwas. Es handelt sich hier um einen alten Brauch. Um ein Bündnis rechtsgültig zu machen, wurden Opfertiere halbiert und die Hälften so einander gegenübergelegt, dass eine Gasse entstand, durch die die Vertragspartner hindurchgingen. Und während sie hindurchgingen, bezeugten sie damit, dass im Falle eines Vertragsbruches es ihnen genauso ergehen sollte wie diesen Opfertieren. Das heißt, dass ein schreckliches Gericht über sie kommen sollte. Jeremia erinnert daran, in Jeremia Kapitel 34, Vers 18, und ich will die Leute, die meinen Bund übertreten und die Worte des Bundes nicht halten, den sie vor mir geschlossen haben, so zurichten wie das Kalb, das sie in 2 Stücke geteilt haben und zwischen dessen Stücken sie hindurchgegangen sind. Das erinnert also an diesen alten Brauch. Und wir wollen uns jetzt ein wenig mit diesem Vertrag, mit diesem Bund, den Gott mit Abraham schloss, befassen. Es ist eine ganz zentrale Aussage hier in diesem Abschnitt. Es ist sicherlich wichtig für Abraham gewesen zu wissen, was in Zukunft geschehen sollte und wann der Zeitpunkt der Landeinnahme sein würde. Aber was noch wichtiger ist, ist die Grundlage der Verheißung, die Gott dem Abraham gegeben hat. Und die Grundlage der Antwort, die dem Abraham hier zuteil wird. Und die Grundlage ist der Bund, den Gott mit Abraham schließt. Und da geht es hier um eine ganz zentrale Wahrheit. Und was uns auffällt bei diesem Bundesschluss, ist die Tatsache, dass Gott Abraham etwas verspricht, ohne von ihm irgendeine Gegenleistung zu erwarten. Der Bundesschluss ist also total einseitig. Vers 18 dazu noch einmal: An dem Tage schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinen Nachkommen will ich das Land geben, von dem Strom Ägyptens an bis an den großen Strom Euphrat. Hier ist also nicht die Rede davon, welche Voraussetzungen, welche Bedingungen Abraham in diesem Vertrag zu erfüllen hatte, um dieser Verheißungen teilhaftig zu werden. Dieser Bundesschluss ist also total einseitig. Es geht ausschließlich um die Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat. Und zwar voraussetzungslos, bedingungslos. Und da sind wir schon mittendrin im Evangelium. Gott hat in Christus Jesus einen Bund mit uns geschlossen. Und dieser Bund ist total einseitig. Das heißt, er besteht einseitig aus der Verheißung, die Gott uns gegeben hat, in seinem Sohn. Wenn wir nun daran denken, dass hier in Vers 17 davon die Rede ist, dass Gott hindurchging, geschildert hier symbolisch, da war ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme fuhr zwischen den Stücken hin. Gott selbst geht da hindurch, durch diese Gasse zwischen diesen Opferstücken, dann ist das eben eine Bestätigung dafür, dass Gott allein verantwortlich ist und sich verantwortlich zeichnet für die Einhaltung dieses Vertrages, dieses Bündnisses. Wir haben gesagt, dieser Bund ist total einseitig. Ist das wirklich so? Ist er wirklich total einseitig? Ist Abraham total herausgenommen aus irgendeiner Verantwortung in diesem Bund, in diesem Vertrag? Oder wenn wir es auf uns anwenden, wir sind ja geistlich gesehen Kinder Abrahams, sind wir herausgenommen aus der Verantwortung in diesem Bund, den Gott in Christus Jesus mit uns geschlossen hat? Ist Gott wirklich ganz alleine für sich hier durch diese Gasse hindurchgegangen? Das wäre noch einmal die Frage. Und diesmal müssen wir sagen, so einseitig ist dieser Bund gar nicht gewesen. Und wenn wir nach Golgatha schauen, dann haben wir den Beweis dafür in dem Opfer, das unser Herr Jesus Christus gebracht hat am Kreuz an unserer Stelle. Das heißt, Gott bürgt sowohl für seine Seite als auch für unsere Seite. Und für unsere Seite bürgt er in der Stellvertretung durch unseren Herrn Jesus Christus. Er bürgt dafür, dass dieser Vertrag eingehalten wird, beziehungsweise eingehalten worden ist, in der Person unseres Herrn Jesus Christus. Gott steht für seine Seite dieses Bundes und Gott steht in Christus, in unserem Stellvertreter, auch für unsere Seite, für die Seite Abrahams hier und für unsere Seite, die wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Das heißt, so einseitig ist dieser Bund gar nicht. Die Verpflichtung, die dem Menschen auferlegt wird, die dem Abraham auferlegt wird, nämlich Gott gehorsam zu sein, und die Verpflichtung, die auch uns auferlegt worden ist, zu einem totalen Gehorsam Gott gegenüber, ist in Christus Jesus erfüllt. Gott tut alles ganz alleine, aber er tut es auch eben in der Person unseres Herrn Jesus Christus als unserem Stellvertreter. Und somit ging in dem Stellvertreter auch Abraham durch diese Gasse hindurch. Das ist eine wunderbare Wahrheit, die wir hier erlernen dürfen in diesem Abschnitt. Eine Wahrheit, die uns zentral in den Opfertod, in die Stellvertretung unseres Herrn Jesus hineinführt. Der Herr Jesus Christus hat am Kreuz stellvertretend für uns das gesamte Gesetz Gottes erfüllt, den völligen Gehorsam Gott gegenüber geleistet. Und zwar passiv, indem er unsere Sünden auf sich nahm und sie gesühnt hat durch sein Blut, und aktiv, indem er bereit war, den Willen des Vaters vollkommen zu erfüllen. Und so ist dieser Bund einseitig und doch nicht einseitig. Er ist einseitig, weil Gott alles alleine tut. Und er ist insofern nicht einseitig, als er dieses Werk vollbringt als unser Stellvertreter. Das ist eine wunderbare Tatsache und eine wunderbare Wahrheit, ganz zentral, das Herz des Evangeliums, mit dem wir es hier in diesem Abschnitt zu tun haben. Die Umstände, unter denen dieser Bund geschlossen wurde, dass Gott hier durch diese Gasse geht, im Zeichen von Rauch und Feuer, erinnert uns an den Bundesschluss Gottes mit seinem Volk Israel auf dem Sinai, 2. Mose Kapitel 19, Vers 18. Da geht es um den Gesetzesbund, den Gott dann später mit seinem Volk Israel geschlossen hat. Der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil der Herr auf den Berg herabfuhr im Feuer. Und der Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Schmelzofen, und der ganze Berg bebte sehr. Und dann lesen wir im Zusammenhang mit diesem Gesetzesbund, dass Gott von seinem Volk erwartete, dass es das Gesetz Gottes halten würde. Und für den Fall, dass es das Gesetz halten würde, versprach ihm Gott eben auch bestimmte Segnungen. Alle Verheißungen waren gebunden an den Gehorsam des Volkes Israel. Das ist typisch für den Gesetzesbund. Wenn ihr gehorsam seid, dann werde ich euch segnen. Und dieser Segen war vielfältiger Art, besonders für das Volk Israel irdischer Art, aber auch geistlicher Art. Und die ganze Geschichte hatte auch ihre Kehrseite. Wenn ihr das Gesetz Gottes nicht einhaltet, und zwar in allen Stücken, wenn ihr nicht alle Gebote pünktlich einhaltet, dann wird der Fluch Gottes über euch kommen. Das war die Kehrseite dieses Gesetzesbundes vom Sinai. Das Volk stand also als gleichwertiger, so möchte man sagen, Vertragspartner Gott gegenüber und war verpflichtet, das ganze Gesetz Gottes einzuhalten. Und das Problem liegt klar auf der Hand. Das Volk war nicht in der Lage, das Gesetz Gottes einzuhalten. Also kam es unter den Fluch Gottes. Man musste immer wieder erleben, was es bedeutete, den Herrn, seinen Gott, nicht zu fürchten. Was es bedeutete, was es an Folgen mit sich brachte, diesem heiligen Gott ungehorsam zu sein und den Vertrag zu brechen. Es war ständig vertragsbrüchig, das Volk Israel. Darum schreibt der Apostel Paulus im Hebräerbrief, sie konnten nicht in diesem Bund bleiben, sie konnten in diesem Gesetzbund nicht bestehen vor Gott, weil sie das Gesetz nicht halten konnten, weil sie Sünder waren. Und hier haben wir es ganz anders. Hier haben wir es zu tun mit dem Gnadenbund, der dann auf Golgatha in der Person unseres Herrn Jesus in seinem stellvertretenden Leiden und Sterben, in seiner stellvertretenden Gesetzeserfüllung Wirklichkeit geworden ist. Gott vollbringt alles ganz alleine. Er steht für seine Seite und auch für unsere Seite. Und damit ist alles gut. Das Einzige, was uns bleibt, ist, in Buße und Beugung vor Gott dieses Heil Gottes in Christus anzunehmen im Glauben. Gott macht die Gottlosen gerecht. Römer Kapitel 4, Vers 5. Gott macht uns Gottlose gerecht. So kommen wir zu Jesus als Gottlose und empfangen Gnade und Barmherzigkeit und sind teilhaftig aller Segnungen, der allergrößten Verheißungen Gottes, dass wir dadurch teilhaftig würden, wie Petrus sagt, der göttlichen Natur. Jede Verheißung, die Gott uns gegeben hat, ist gültig in der Person unseres Herrn Jesus Christus. Darum schreibt Paulus im 2. Korintherbrief, dass alle Verheißungen Gottes in Christus Ja und Amen sind, Gott zu lobe. Das heißt, ich darf kommen als Sünder und darf alles in Anspruch nehmen, was Gott mir verheißen hat, um des stellvertretenden Leidens unseres Herrn Jesus Christus willen. Das ist Evangelium, das ist frohe Botschaft. Insofern hat Gott diesen Bund in allererster Linie mit seinem Sohn geschlossen. Und weil der Sohn unser Stellvertreter ist, hat Gott diesen Bund in seinem Sohn mit uns geschlossen. Das ist zentrale Botschaft des Alten und des Neuen Testamentes. Das ist das, was wir nachher auch im Abendmahl feiern werden. Dies ist das Blut des Bundes, das Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und darum darf auch ein mangelhafter Abraham, und wir sehen in seiner Lebensgeschichte durchaus nicht nur Siege. Abraham war kein Glaubensheld in dem Sinne, wie wir uns Helden vorstellen, sondern Abraham hat doch versagt. Alle Gestalten in der Heiligen Schrift haben an irgendeiner Stelle versagt. Dazu gehörte auch unser Glaubensvater Abraham. Und doch galt ihm diese Verheißung, um dessen Willen, dass Jesus später für seine Sünden und für sein Versagen gestorben ist. Wir haben Grund, ihm zu danken. Es gibt viele Wahrheiten in der Heiligen Schrift, und wir haben in den letzten Predigten viele kostbare Wahrheiten vernommen hier. Aber was wären diese Wahrheiten ohne das Zentrum, ohne diesen neuen Bund im Blute Jesu? Was wären diese Wahrheiten? Sie würden sich gegen uns richten. Kein einziger von uns könnte diesen Weg der Nachfolge Jesu gehen, wenn dieser Bund nicht geschlossen worden wäre in Christus Jesus am Kreuz auf Golgatha. Und wie kostbar und unermesslich wichtig dieser Bund in den Augen Gottes ist und auch hier für Abraham war und auch für uns, für seine Gemeinde, das zeigt sich daran, wie die Mächte der Finsternis hier über diese Opferstücke herfallen. Darum handelt es sich nämlich, wenn es hier heißt, in Vers 11, und die Raubvögel, ein Bild für dämonische, für finstere Mächte, die Raubvögel stießen hernieder auf die Stücke, aber Abraham scheuchte sie davon. Es gibt nichts, was der Satan so sehr hasst, als die Mitte des Evangeliums, als die Kreuzesbotschaft. Als diesen neuen Bund, geschlossen am Kreuz auf Golgatha durch das Blut Jesu. Es gibt nichts, was ihn feindseliger stimmen könnte, als wenn diese Botschaft verkündigt wird, die Botschaft vom Kreuz. Den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, wie Paulus sagt. Und wie sehr hatte Satan es später darauf abgesehen, das eine große Opfer, das der Herr Jesus am Kreuz auf Golgatha für uns vollbracht hat, wie sehr hatte es der Satan darauf abgesehen, dieses Opfer zu verhindern. Satan hatte nichts dagegen, dass der Herr Jesus große Zeichen und Wunder getan hat, um seine Messianität unter Beweis zu stellen. Aber er hatte etwas Entscheidendes dagegen, dass der Herr Jesus den Weg nach Jerusalem gehen würde, um am Kreuz für uns Sünder sein kostbares Blut zu vergießen. Das wollte er auf jeden Fall verhindern. Wir wissen, dass er das wollte und versucht hat, in der Begegnung mit dem Herrn Jesus in der Wüste, ja, schon vorher durch den Kindermord in Bethlehem, um all das zu verhindern, was Jesus dann am Kreuz später getan hat. Er hat die Menschen dazu angestachelt, ihn zum Brotkönig machen zu wollen. Warum? Nun, das wäre ein Messias nach ihrem Geschmack gewesen, einer, der die soziale Frage lösen würde. Und nicht den Weg ans Kreuz gehen würde. König ohne Kreuz, Krone ohne Kreuz, das war die Absicht des Satans. Aber er hat es nicht vermocht. Gott sei Lob und Dank, er hat es nicht vermocht. Es ist vollbracht, das Sühnopfer Jesu, der neue Bund, er ist vollbracht. In unserer Zeit und in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahrhunderten, hat der Teufel alles daran gesetzt, zu verhindern, dass diese Botschaft vom Kreuz verkündigt wurde. Diese Botschaft war ihm immer ein Dorn in den Augen. Schon 30 Jahre nachdem der Apostel Paulus heimgegangen war, war das Evangelium vom Kreuz, dieser neue Bund in seinem Blut, nicht mehr das Hauptthema in der Christenheit, in der Gemeinde Jesu. Wohl Hingabe, Verhalten des Menschen, Hingabe, Gehorsam des Menschen, das war zur Hauptsache geworden. Nicht mehr das, was Gott in Christus getan hat am Kreuz. Das war gar nicht mehr klar. Ein alter Gottesmann aus dem 19. Jahrhundert hat einmal gesagt, dass man jetzt das Evangelium, also in der damaligen Zeit, gegen früher damit verschiebt, dass man die Heiligung statt der Rechtfertigung zum Mittelpunkt macht. Das heißt also, Heiligung, das Verhalten des Menschen, steht plötzlich im Zentrum. Nun, die Bibel spricht viel von der Heiligung. Im Alten Testament, im Neuen Testament, das ist eine wichtige Wahrheit, aber sie steht nicht im Zentrum. Im Zentrum steht die Lehre von der Rechtfertigung des Sünders allein aus Gnaden durch den Glauben. Das ist Mittelpunkt. Und da hat es im Laufe der Kirchengeschichte hier an dieser Stelle immer wieder Verschiebungen gegeben, sodass die Heiligung, das Verhalten des Menschen in den Mittelpunkt rückte, zu Ungunsten des Herzstückes des Evangeliums, nämlich der Rechtfertigungslehre. Und wir können uns vorstellen, dass gerade Luther eben, dem das aufgegangen ist, was Evangelium eigentlich beinhaltete, wie Luther sich dagegen gestemmt hat. Wie er gesagt hat, wenn das nicht mehr getrieben wird in der Gemeinde Jesu, wie der Mensch vor Gott gerecht wird, nämlich nicht durch Heiligung, durch sein Verhalten, das ist eine Folge der Rechtfertigung, eine Frucht der Rechtfertigung, sondern eben durch die ihm zuteil gewordene Gerechtigkeit aus Gnaden durch den Glauben. Wenn das nicht mehr getrieben wird, dann sind den fremden Geistern Tür und Tor geöffnet, ihr Lieben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir immer wieder auf dieses Herzstück des Evangeliums hinweisen. Es gab im alten Rom einen Politiker namens Cato, Cato der Ältere. Und man kann von ihm lesen, wenn er im Senat während einer Senatssitzung eine Rede hielt, dass er am Ende immer wieder sagte, und im Übrigen, das war immer sein Abschluss, und im Übrigen, Karthago muss zerstört werden. Auf Lateinisch, Carthaginem esse delendam. Karthago muss zerstört werden. Bei jeder Gelegenheit hat er das betont. Und ich meine einmal gelesen zu haben, dass er das nicht nur tat, wenn er eine Rede hielt im Senat, sondern auch auf dem Marktplatz und wo er sich auch immer bewegte, das war sein Hauptanliegen. Und im Übrigen meine ich, Karthago muss zerstört werden, wurde dann später auch zerstört. Und so möchte man heute sagen, dass man das immer und immer wieder betonen sollte, gerade in unserer Zeit. Und im Übrigen, ihr Lieben, meine ich, dass der Mensch allein aus Gnaden als Gottloser gerechtfertigt wird vor Gott durch den Glauben aufgrund dessen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Das ist das Zentrum des Evangeliums. Das möchte man immer und immer und immer wieder betonen. Auch wenn wir uns mit anderen Fragen der Heiligen Schrift beschäftigen, beispielsweise mit der Frage nach der Heiligung. Mit diesem Bund, wir gehen einen Schritt weiter, mit diesem Bund hängt ein gewisses Maß an Leiden zusammen für diejenigen, die glauben. Wir lesen das in Vers 13, da sprach der Herr zu Abraham, das sollst du wissen, dass deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem Lande, das nicht das ihre ist. Und da wird man sie zu dienen zwingen und plagen, 400 Jahre. Ihr Lieben, dieser Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, ist immer mit einem gewissen Maß an Leiden für Abraham, für seine Nachkommen verbunden. So war es in der Geschichte des Volkes Israel. Wir haben davon gehört in der Predigt über Esther. Und so können wir es verfolgen, die vergangenen Jahrhunderte hindurch, ab dem Mittelalter, gab es schreckliche Judenverfolgungen hier in Europa. Und wir werden jetzt an diesem Tag daran erinnert, dass 1938 in der Nacht vom 9. zum 10. November die sogenannte Reichspogromnacht stattgefunden hat. Das war der Übergang zur systematischen Verfolgung und Vernichtung der Juden hier in Deutschland. Mit dem Ziel natürlich auch, das Volk Israel in aller Welt, in der ganzen Welt, in Europa und in der ganzen Welt auszurotten. Das Volk Israel stand immer unter dem Zeichen des Kreuzes. Zu allen Zeiten. Das hängt mit diesem Bund zusammen hier. Und Gemeinde Jesu geht diesen Weg in Niedrigkeit, gerade auch in unserer Zeit. Wie viele Christenverfolgungen gibt es in der Welt? Gemeinde Jesu ohne Kreuz ist undenkbar. Ohne das Kreuz der Stellvertretung und ohne das Kreuz des Leidens um Jesu willen. Das gehört einfach mit dazu. Und es ist gut, wenn wir uns langsam aber sicher damit abfinden, dass wieder solche Verfolgungen auch auf uns zukommen könnten. Ihr Lieben, wenn es mal so weit kommen sollte, wird alles Mögliche uns völlig nebensächlich sein, was uns jetzt noch so wichtig ist und uns jetzt noch immer wieder so sehr beschäftigt, wird völlig nebensächlich sein. Dann kommen wir zusammen, es gibt nur eins, was uns interessiert, und das ist Gottes Wort. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Es ist den Herrn anzurufen, um Kraft auch in Zeiten der Verfolgung durchzuhalten, nicht weich zu werden in den Trübsalen, um das Ziel ewiger Herrlichkeit zu erreichen, das Gott für uns bestimmt hat und zu dem er seine Auserwählten mit absoluter Sicherheit führen wird. Ihr Lieben, es geht um einen Fremdlingsstand für Abraham und seine Nachkommen. Jemand hat darauf hingewiesen, die Opfertiere bedeuten Sklaverei, Peinigung, bodenloser Fremdlingsstand, und ein Rabbi schreibt dazu, sie werden nicht nur keine erobernde Tatkraft entwickeln können, sondern selbst hinsichtlich des persönlichen Einzellebens keine freie Verfügung mehr über ihre Tatkraft haben. Sie werden nicht nur andere nicht besiegen, sondern selbst aller Misshandlung widerstandslos anheimfallen. Sie werden daher noch jahrhundertelang ohne Heimat unberechtigte Fremdlinge bleiben. So ist das Volk Israel, so sind die Juden zu allen Zeiten Fremdlinge gewesen. Auch wenn sie manchmal meinten, sie gehörten dazu, wie es ja auch hier war. Viele Juden meinten, wir sind doch Deutsche. Sie hatten sich auch bewährt als Deutsche. Aber ein Jude ist nicht in erster Linie ein Deutscher. Oder wo er sich auch immer befinden mag in dieser Welt. Er ist immer in dieser Welt ein Fremdling. Er ist nur dort in Israel zu Hause, in dem Land, das Gott seinem Volk verheißen hat. Und so ist es mit der Gemeinde Jesu. Wir sind hier Fremdlinge auf dieser Erde. Das müssen wir immer wieder berücksichtigen. Unsere Heimat ist im Himmel. Da sind wir zu Hause. Da sind wir wirklich zu Hause. Da ist unser Ursprung und das ist unser Ziel. Und da sind wir jetzt schon zu Hause. In der ewigen Herrlichkeit. Hier sind wir Fremdlinge. Leben als Pilgrime, als Fremdlinge, als solche, die zwar in dieser Welt leben, aber nicht von dieser Welt sind. Wir haben Teil am Leiden und am Reich. Wir kommen zum Schluss. Etwas anderes wird hier noch klar. Während das Volk Gottes unter mancherlei Trübsalen ausreift zur Erreichung des Erbteils, reifen die anderen aus zum Gericht. Zum Gericht. Der Bund mit Abraham hat also eine Kehrseite. Vers 14, aber ich will das Volk richten, dem sie dienen müssen, nämlich die Ägypter. Und Gott hat dieses Volk gerichtet. Danach sollen sie ausziehen mit großem Gut. Und Vers 16, sie aber sollen erst nach 4 Menschenaltern wieder hierher kommen, denn die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Gott hat unendlich viel Geduld mit diesen kanaanitischen Stämmen, aber dann kommt das Gericht Gottes. Dann kommt das Gericht Gottes über diese gottlosen heidnischen Stämme im Land Kanaan. Und das Volk Israel nimmt das Land in Besitz. Und so lesen wir im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, folgende Verse. Darum rühmen wir uns euer unter den Gemeinden Gottes wegen eurer Geduld und eures Glaubens in allen Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet. Ein Anzeichen dafür, dass Gott Recht richten wird und ihr gewürdigt werdet des Reiches Gottes, für das ihr auch leidet. Denn es ist gerecht, bei Gott mit Bedrängnis zu vergelten, denen, die euch bedrängen, euch aber, die ihr Bedrängnis leidet, Ruhe zu geben mit uns, wenn der Herr Jesus sich offenbaren wird vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht, in Feuerflammen, Vergeltung zu üben an denen, die Gott nicht kennen und die nicht gehorsam sind dem Evangelium unseres Herrn Jesus. Die werden Strafe erleiden, das ewige Verderben vom Angesicht des Herrn her und von seiner herrlichen Macht. Das Gericht Gottes wird also über alle Widersacher des Volkes Gottes kommen und über alle Feinde des Evangeliums. Nun dürfen wir uns trösten lassen durch dieses Wort. Als Gemeinde Jesu, als solche, die etwas wissen um diesen wunderbaren Gnadenbund, den Gott in Christus mit uns geschlossen hat. In diesem Bund liegt die Garantie dafür, dass wir das Erbe zukünftiger Herrlichkeit erreichen werden. Gott hat Abraham aus Ur in Chaldäa geführt, damit er eines Tages, seine Nachkommen, dieses Land in Besitz nehmen sollte und würde. Und Gott hat uns aus der Welt herausgeführt durch das Erlösungswerk Christi, damit wir einmal unser Erbteil, das im Himmel ist, dann auch antreten werden. Gott wird uns dahin führen. Es ist uns verheißen. Und diese Verheißung ist sicher, das sagen wir noch einmal, aufgrund des Gnadenbundes in Christus Jesus. Dieser Gott wird uns zum Ziel ewiger Herrlichkeit führen, der in uns angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi. Ich schließe ab mit einem Wort aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 54, Vers 10. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Und ihr Lieben, wir gehen einem schrecklichen Gericht Gottes entgegen, als Land und als Volk der Reformation. Das, was wir erlebt haben durch den Naziterror und den Blick auf die Folgen, die dann kamen, ein verlorener Krieg, ein zerteiltes Vaterland, ist nichts gegenüber dem, was noch kommen wird, an schrecklichen Gerichten über das endzeitliche Babel, über Europa und dann schließlich über die ganze Welt. Berge werden weichen und Hügel werden hinfallen. Alles Hohe wird zerbrochen und zerstört werden. Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Amen.